Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel. Guten Tag, Herr von Marschall.
Schönen guten Tag, Frau Schäfer.
Das klingt so gut, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion. Was heißt das?
Naja, ich war ja lange im Ausland als USA-Korrespondenten. Als ich zurückkam, wurde ich jetzt nicht sozusagen in die normale Politikredaktion eingegliedert und bekam diesen Titel, um zu signalisieren, dass es jemand, der sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, also diplomatischer Korrespondent, im Gegensatz zu, was weiß ich, Chefkorrespondent, da wird man denken, der geht auf die FDP-Parteitage und macht Reportagen aus Deutschland. Aber mein Feld ist eher die internationale Politik.
Verstehe. Und kennen Sie sich auch bei Vögeln aus?
Ein bisschen. In der Kindheit bin ich im Schwarzwald aufgewachsen, da hatten wir die Vogelkarten an der Wand und jetzt lerne ich wieder ein bisschen, weil wir eine Datsche in Brandenburg haben.
Und werden Sie mitmachen bei dieser traditionellen Zählaktion des NABU, die morgen wieder startet, Stunde der Gartenvögel, wo wir also alle gehalten sind, eine Stunde die Vögel zu beobachten, eine Stunde lang, entweder im Garten der Datsche oder im Park, wenn man nicht Besitzer oder Besitzerin einer Datsche ist. Werden Sie das machen?
Ja, nicht so richtig. Das Beobachten werde ich schon machen, aber sozusagen dieses Eingepasste, das muss genau eine Stunde sein und dann muss man zählen, das geht ja alles noch. Und da draußen fällt das dann nicht nur in die Kategorie Singvögel, sondern wir werden vor allem gucken, ob das Schwanenpärchen auf dem See wieder da ist oder gerade mit lautem Flügelschlag abhebt, und auf solche Arten von Vögeln werden wir da achten. Nur melden kann ich das von dort nicht, denn wir haben kein Internetsignal da draußen in Brandenburg.
Dann müssen Sie zurück nach Berlin kommen. Das ist natürlich eine kleine Spitze, ich höre die schon. Da sind Sie ein bisschen enttäuscht, ne, dass das immer noch so ist.
Ja, ich hatte gerade kürzlich eine Runde, auch bei uns beim Tagesspiegel hatten wir die World Food Konferenzen. Dann hört man von Gästen aus Afrika, Ghana und so weiter, wo man immer denkt, die sind meilenweit hinter uns her, dass dort selbstverständlich der ganze Zahlungsverkehr auch von armen Leuten über Handy abgewickelt wird. Und wenn ich nachher zum Bahnhof muss und nach Westdeutschland, wie man in Berlin immer noch sagt, rausfahre, dann weiß ich genau, dass ich die erste Stunde im Zug im Prinzip nichts tun kann, außer lesen, weil es ja kein Internetsignal, kein funktionierendes gibt.
Sie können also nur lesen, was auf Papier steht. Genießen Sie es.
Ich werde.
Vielleicht wird solch ein Lesegenuss uns später, also in späteren Jahren, gar nicht mehr zuteil werden.
Aber wir sollten als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt schon ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln, dass auch bei uns die neuen Zeiten überall einkehren.
Die europäischen Staaten, die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligt sind, die lehnen das von Teheran gestellte Ultimatum ab. Wir besprechen hier die Themen dieses Tages und der Streit zwischen dem Iran und den USA steht da natürlich an erster Stelle. Mein Gast Christoph von Marschall vom Berliner Tagesspiegel. Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und England, dazu die Außenbeauftragte Mogherini, haben heute also gemeinsam veröffentlicht, dass sie dieses 60-Tage-Ultimatum ablehnen. Außerdem gab es ja Sanktionen von Seiten der USA, die nochmal verschärft wurden. Herr von Marschall, das spitzt sich zu. Dieser Konflikt eskaliert womöglich. Jetzt könnte man sagen, das ist furchtbar, das ist eine Bedrohung, die da auf uns zukommt. Man könnte aber auch sagen, diese Eskalation könnte dazu führen, dass das Abkommen am Ende des Tages gerettet wird, weil die Beteiligten, die noch Beteiligten am Abkommen, jetzt aufwachen.
Ich finde das erstmal schön, dass Sie sagen, dass das ein offener Ausgang ist und dass das Druckverhältnisse in beiden Richtungen auslösen kann. Mehr Gefahr, aber möglicherweise eben auch der Druck, der aufgebaut wird, um dann eben doch wieder zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Ich halte es jedenfalls für viel zu früh, um jetzt schon immer gleich die Kriegsgefahr zu beschwören und wie das doch in einer ganzen Menge deutschen Medien heute passiert ist, heute, wenn man reinschaut. Und in der Tat ist es aber auch eine Lehrstunde in Realpolitik, nicht? Also die USA haben einfach eine enorme Druckmöglichkeiten, weil aus zwei Gründen. Also erstens, weil sie natürlich die aus unserer Sicht völlig ungerechtfertigte Instrument der Sekundärsanktionen anwenden. Also sie sagen, nicht nur amerikanische Firmen dürfen nicht mehr handeln, sondern wenn irgendjemand das tut, dann wird diese Firma auch in Amerika mit Strafen belegt. Und es ist ja klar, dass den deutschen Firmen das Amerika-Geschäft wichtiger ist als das potenzielle Iran-Geschäft, das ist die eine Seite.
Aber ist das so ganz klar? Entschuldigen Sie, wenn ich da einhake. Ja, also man wird auf jeden Fall sagen, USA ist uns wichtiger als der Iran.
Ja, also es mag jetzt irgendeine Nischenfirma geben, die in USA kein Geschäft hat, aber nehmen wir Siemens oder nehmen wir Airbus oder nehmen wir Mercedes-Benz, natürlich ist deren Amerika-Geschäft um Dimensionen wichtiger als was potenziell im Iran mal rumkommen kann. Und man möchte sich diesen Risiken nicht aussetzen.
Und der zweite Punkt, den Sie eben nennen wollten?
Und der zweite Punkt ist eben, Europa wird halt nicht so richtig respektiert. Und die Iraner wollen ja nicht allein den Ausgleich mit Europa. Sie wollen den Ausgleich mit den USA. Und das hat jetzt nicht nur ökonomische Gründe, sondern das ist eben so eine Augenhöhe-Sache, eine psychologische Sache. Das ist genau wie mit Nordkorea. Nordkorea möchte von den USA anerkannt werden. Das ist nun mal die immer noch größte einzelne Supermacht dieser Welt oder wird zumindest so wahrgenommen. Und insofern können die Europäer eigentlich nur versuchen, dabei zu helfen, dass dieser Ausgleich dann irgendwann die Iran und die USA umfasst. Und es ist auch völlig richtig, jetzt zu dem Zeitpunkt, auch wenn die USA sich an viele Teile dieses Abkommens, das ja die verhindern soll, dass die Iraner sich die Atombombe verschaffen. Die USA halten sich da nicht mehr dran, aber man muss trotzdem versuchen, alle anderen im Boot zu halten. Die Situation wird nicht besser, wenn der Iran jetzt sagt, wir werden ja auch nicht. Im Übrigen, das möchte ich noch sagen, ist eine sehr, sehr moderate Reaktion aus dem Iran. Nicht? Auch das muss man sehen. Die haben nicht gesagt, wir halten uns jetzt an gar nichts mehr und wir werden jetzt wieder Uran anreichern, sondern sie haben angedroht, dass sie zwei Punkte, die aber nicht gleich zum Bombenbau führen, dass sie sich da wieder freier fühlen und sich nicht an Vertragsgästen gefunden fühlen. Also das ist keine scharfe Eskalation aus Teheran, sondern es ist ein Signal, auch wir können versuchen, da irgendwas zu machen.
Ja. Die Europäer möchten ja wirklich gerne den Vertrag erhalten, hatten über lange Zeit versucht, die Sanktionen auch abzufedern. Kann das aus Ihrer Sicht den Europäern denn jetzt noch irgendwie gelingen?
Nein. Weil eben diese Druckverhältnisse so ungleich sind. Niemand glaubt, dass Europa wirklich ein Zahlungssystem aufbauen kann, mit dem man sich von den amerikanischen Sekundärsanktionen unabhängig macht. Aber man muss es halt weiter versuchen. Und worauf das im besten Falle hinausläuft, wir sind ja in der Zwickmühle. Es ist ja nicht so, dass der Iran oder die USA in diesem Punkt absolut recht haben, sondern wir sagen, wir haben da ein Abkommen gefunden. Das Abkommen ist nicht gut, es ist überhaupt nicht ideal, es hat viele Fehler, aber dieses Abkommen ist viel besser als der Zustand, kein Abkommen und keinerlei Kontrolle. Und die Amerikaner haben immer auch recht, dass dieses Abkommen eben viele, viele Lücken enthält. Es ist eben nicht ein Verbot des Atomwaffenbaus, sondern es ist nur ein befristeter Verzicht, nicht? Es enthält nicht ein Verbot des Irans, Terrorismus zu finanzieren und so weiter und so fort. Also man kann da wirklich vieles nachbessern und die USA unter Trump sagen, wir wollen ein besseres Abkommen und wir setzen unsere Druckmöglichkeiten ein und wir sagen, naja, aber nicht durch Bruch des Abkommens. Also wir streiten uns über die Mittel, um zu einem besseren Abkommen zu kommen, aber die Europäer wollen eigentlich auch ein besseres Abkommen.
Ja, ja. Und man hat ja jetzt aber von amerikanischer Seite nicht wirklich so ganz konkrete Worte dazu gehört, dass man dort gesagt hätte, so oder so sehen wir uns ein besseres Abkommen oder wünschen wir uns ein besseres Abkommen?
Die vier Punkte sind schon relativ klar. Man möchte gerne das unbefristete Verbot vom Atomwaffenbau. Man will selten Beschränkungen für den ballistischen Raketenbau.
Gut, aber
diese vier Punkte und dann
okay,
eben Verzicht auf Terror und Verzicht auf Revolutionsexport.
Da der Iran nicht sofort sagen würde, ja gut, das machen wir jetzt so. Deswegen waren ja die Verhandlungen 2015 auch so schwierig.
Nein, der Iran wird ja für sich in Anspruch nehmen, dass er angeblich gar keinen Terror finanziert. Aber nicht. Und er sagt auch, naja, also was heißt hier Revolutionsexport? Ihr mischt euch im Mittleren Osten ein, wir mischen uns auch ein. Nicht? Also da kann man sicher noch zu ein paar Vereinbarungen kommen, wenn man denn gerne möchte.
Wenn man wollen würde. Wir haben heute früh mit einem Iran-Experten gesprochen, mit Adnan Tabatabai. Auf die Frage hat er nochmal geantwortet, wie das zu bewerten ist, dass die USA eben jetzt die Sanktionen noch einmal verschärft haben. Warum eigentlich?
Wir müssen ganz deutlich sagen, dass diese neuen Sanktionen, die jetzt gestern angekündigt wurden, eigentlich nur ein Ziel haben. Und das ist es, die Arbeiterklasse in Iran zu treffen, mit der Idee, dass diese sich dann in Protestbewegungen etc. Gegen die Regierung in Teheran stellt.
Meinen Sie, dass das die Idee ist und dass das die Folge sein könnte?
Das mag in manchen Köpfen herumspuken, aber ich hielt das für eine sehr unrealistische Idee. Fast immer sind doch die Erfahrungen bisher mit Sanktionen, wenn sie die einfachen Leute treffen, dann schweißt sie das eher mehr mit dem System zusammen, als dass es sie vom System trennt. Na, ich glaube, die wollen einfach den Iran ökonomisch schädigen. Es ist ja auch durch den bisherigen Druck der letzten 12, 15 Monate ist das Ergebnis, dass die Ölexporte des Iran um die Hälfte gesunken sind. Aber jetzt bleiben halt Länder übrig, Indien, China. China sind über 50% der iranischen Energieexporte. Die werden sich nicht einfach amerikanischem Druck beugen. Und es wird auch sehr, sehr schwierig sein, wenn die Amerikaner da Sekundärsanktionen durchsetzen wollten. Sie sind ja sowieso in einem Handelskonflikt mit China und eigentlich wollen sie den ja eher runterkriegen auf eine Vereinbarung und nicht weiter zuspitzen. Nicht? Also da sind so viele unterschiedliche Druckverhältnisse. Druckverhältnisse, das muss man sich dann im Detail anschauen. Und das ist nicht so, dass dann die USA 100% am längeren Hebel sitzen. Sie sitzen generell am längeren Hebel, aber es gibt auch durchaus Schwächen ihrer Druckmöglichkeiten. Ich sage nur mal das Verhältnis zu China.
Heute ist EU-Gipfel im rumänischen Sibiu. Das ist die Heimat der Siebenbürger Sachsen, auch Hermannstadt genannt, Sibiu. Und ursprünglich hätte die EU hier die Lage besprechen wollen nach dem Brexit. Jetzt sind wir nicht nach dem Brexit, sondern immer noch vor dem Brexit. Jetzt will man eine strategische Agenda für die Zukunft aufstellen. Das ist ein bisschen komisch, habe ich so gedacht, Herr van Marschall. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. So eine strategische Agenda könnte man eigentlich besser nach der Europawahl, also nach Ende Mai aufstellen, oder? Was denken Sie?
Ja, also erstmal bin ich ja sehr erleichtert, dass wir mal einen EU-Gipfel ohne Brexit haben. Denn der Brexit hat viel zu viele EU-Gipfel beschäftigt und uns daran gehindert, uns mit den eigentlich anderen drängenden Fragen, es gibt ja mehr Probleme als den Brexit, uns damit zu beschäftigen. Und die Stellung Europas in der Welt ist natürlich ein wichtiges Thema, auch vor der Europawahl im Wahlkampf, weil wir uns halt darüber im Klaren werden müssen, dass Europa eigentlich wirtschaftlich enormes Potenzial hat. Das ist genauso eine große Wirtschaftsmacht wie die USA, größer als China, obwohl China langsam aufholt. Aber wir haben nicht dasselbe Gewicht in der Welt. Und das hat was mit unserer außenpolitischen Zerstrittenheit zu tun. Wir werden halt nicht so wahrgenommen, dass wir als eine geschlossene Gruppe auftreten. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass Europa eine ganze Menge im Innern arbeiten muss, damit es zu dieser alternativen Weltmacht oder zusätzlichen Weltmacht wird, die dann auch mit ihren Vorstellungen von Konfliktlösungen durchdringen kann, da müssen wir einfach erstmal viel einflussreicher werden und das ökonomische Potenzial auch für politischen, wirtschaftlichen und vielleicht auch militärischen Druck nutzen.
Und diese Einigkeit, die da eventuell herrschen könnte, wie kann man die herstellen? Also heute soll es in der Erklärung von Sibiu um EU-Grundwerte gehen, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit. Wir haben heute früh in der Redaktionskonferenz relativ viel diskutiert darüber, was der EU eigentlich zugrunde liegt. Die Werte, diese Werte oder der Wille, gemeinsam auch eben ökonomisch erfolgreich zu sein?
Ich würde sagen beides, aber wir haben sicher einen Unterschied, unterschiedliche Auffassungen innerhalb der EU, was die Priorität und was sozusagen die Zutat ist, nicht? Also hier in Deutschland.
Wie würden Sie es denn sehen?
Ich in Deutschland finde, dass die EU ohne eine glaubwürdige Vertretung ihrer Grundwerte, dann ist sie halt nur ein Binnenmarkt. Und manche wollen das ja auch. Die Briten haben so ein bisschen die Vorstellung, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir nur dieser Binnenmarkt, die Wirtschaftsunion wären. Manche Osteuropäer tun sich schwer, ihren erst frisch gewonnenen nationale Souveränität zurückzudrängen und an Brüssel zu übertragen. Und da dürfen wir Deutschen uns auch keinen Utopien hinterherlaufen. Wir haben kein postnationales Europa. Das ist immer nur so eine deutsche Idee, dass wir von unserem schlimmen Nationalstaat mit den Verbrechen und so weiter erlöst werden müssen. Und EU, Vereinigte Staaten, wo es keine Nationalstaaten mehr gibt, sei dann die ideale Lösung. Aber außer uns vertritt das doch überhaupt niemand. Das wollen die Franzosen auch nicht und die Italiener nicht und die Österreicher wahrscheinlich auch nicht und die Niederländer nicht. Und wir müssen sozusagen, wir dürfen das nicht überfordern, aber der Wertekonsens ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil die Grundwerte uns eben von anderen Mitspielern auf der internationalen Ebene unterscheiden. Und da haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil ja einige EU-Staaten inzwischen auch bei Pressefreiheit oder Unabhängigkeit von den Gerichten oder Grundwerten zurückfallen.
Wladimir Putin hat heute auf dem Roten Platz als Oberkommandierender der russischen Streitkräfte die Parade zum 74. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland abgenommen. Kleiner Höreindruck hier von Russia Today.
Ehrenparade zur Nationalflagge der Russischen Föderation und der Fahne des Sieges. Stillgestanden. Zur Meldung. Die Augen links.
Ja, also relativ martialisch, wie das eben so ist bei so einer Parade. Danach gab es eine riesige Waffenschau. Da sind dann Panzer, Luftabwehrsysteme und Raketen gezeigt worden. Die Flieger konnten nicht fliegen wegen schlechten Wetters. Aber das ist eben eine Parade, weil am 9. Mai vor 74 Jahren die Deutschen kapituliert haben. In Frankreich wird dieses Kriegsende am 8. Mai gefeiert, aber das war eben über Mitternacht hinaus nach Moskauer Zeit. Deswegen in Moskau der 9. Mai. Herr von Marschall, warum erinnert eigentlich in Deutschland kaum jemand an dieses Kriegsende?
Ja, ich bin erstaunt, dass es in diesem Jahr so wenig Gedenken gibt, denn wir sind wenige Tage vor der Europawahl. Und ich meine, wenn jemand was im Kopf hat, dann heißt es doch immer, das Zusammengehen Europas ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Krieg. Deswegen schließen wir uns zusammen. Auch die deutsche Demokratie wird ja immer so begründet, dass es letzten Endes die Lehre aus der deutschen Schuld, den deutschen Verbrechen ist. Nun werden manche einwenden, naja, 74. Jahrestag ist nicht rund. Aber wir haben ja lauter runde Gedenkdaten. Wir werden in wenigen Wochen 80 Jahre Kriegsbeginn haben. Und bis heute hat sich der Bundestag nicht geeinigt, wie er Polen gegenübertreten wird. Das erste Opfer des Krieges, nicht? Und irgendwie sind die Deutschen entweder gedenkmüde oder wir sind auch in so einer merkwürdigen Situation, dass wir uns über das Erreichte gar nicht freuen wollen. Natürlich ist dieses Europa 2019 doch viel, viel sicherer als Europa 1939, 1945, in den 70er Jahren im Kalten Krieg. Und irgendwie hadern wir mit der EU-Erweiterung, wir hadern mit der NATO-Erweiterung und die haben ja auch Schwachstellen, nicht? Also Polen, Ungarn, andere sind nicht ganz so demokratisch, wie wir es gern hätten. Die NATO-Erweiterung hat noch kein haltbares Friedensarrangement mit Moskau hervorgerufen, aber natürlich ist dieses Europa mit NATO und EU doch insgesamt ein unheimlich stabilisierender, friedensfördernder Faktor und hat auch zu wesentlich mehr Wohlstand beigetragen. Und irgendwie wir Deutschen tun uns schwer, runde Dinge, runde Daten wie 20 Jahre Osterweiterung der NATO oder 15 Jahre halbrundes Datum Osterweiterung der EU. Woanders wird das gefeiert. Wenn Sie nach Prag, nach Warschau, nach Budapest fahren, die Straßenbahnen haben Fähnchen, die Gebäude haben Fähnchen, es gibt Volkfeste und wir sind hier irgendwie nicht in Dankbarkeitslaune.
Gut, also Kriegsende ist natürlich ein extrem schwieriges Datum, also für die Deutschen das zu feiern. Aber man könnte tatsächlich sagen, auf der Grundlage dieses totalen Desasters ist dann Europa gebaut worden. Insofern könnte der Wahlkampf auch auf diese Werte, die damals eben entstanden sind, Zusammenhalt, Frieden, Demokratie, Rechtsstaat, auch der Euro, also der Wahlkampf mehr hinweisen, oder?
Ja. Und eben, es ist ja nicht nur Niederlage, es ist ja auch Befreiung gewesen, nicht? Und es ist dann 89 eben auch die Befreiung der Polen, der Ungarn, der Balten und so weiter gewesen. Es gäbe da was zu feiern. Also Zweiter Weltkrieg ist nicht nur niederdrückend, sondern ist ja was draus entstanden. Und wenn Sie sich den Europawahlkampf anschauen, das eine ist, der ist total inhaltsleer. Also, und das, was ich noch schlimmer finde, er ist vor allem irreführend. Den deutschen Wählern werden Dinge vorgegaukelt, die haben doch mit Europa gar nichts zu tun. Das sind letzten Endes innenpolitische Fragen, nicht? Die Grünen zum Beispiel plakatieren Robert Habeck. Nicht nur Robert Habeck, aber warum überhaupt Robert Habeck? Will der von Berlin nach Brüssel wechseln? Nö, der will in der Innenpolitik was werden.
Gut, aber der CDU wird vorgeworfen, dass sie die Angela Merkel nicht auf die Plakate gehoben haben, was sie ja aber natürlich selber gar nicht wollte. Insofern ist das ja eine Strategie, die ganz oft so gefahren wird.
Ja, aber das ist ja richtig, wenn Angela Merkel nicht auf das Plakat geht. Sie steht ja nicht zur Wahl.
Ja,
sie will
sie
ja nichts
gesagt.
In Europa werden, nicht? Andere Beispiele, die AfD plakatiert damit, dass wir das Europaparlament abschaffen wollen. Also erstmal, das ist natürlich überhaupt nicht positiv, aber das wird diese Wahl auch gar nicht entscheiden. Dafür müsste man Verträge verändern, nicht? Also es werden Dinge, was ich sagen will, es werden Dinge plakatiert. Klimaschutz, Migration, sonst was. Und es wird den Deutschen vorgegaukelt. Darum geht es bei dieser Europawahl. Es geht darum aber überhaupt nicht, weil das gar nicht in die Kompetenzen der Europäischen Union fällt. Das sind nationale Kompetenzen. Und ich finde, dass wir den Lesern und Wählern und Zuhörern was vorgaukeln, wenn wir diese falschen Versprechen der Parteien transportieren.
Aber ich meine, wie sind genau die Versprechen? Wenn man zum Beispiel die SPD-Plakate betrachtet, da steht tatsächlich Zusammenhalt, Frieden. Das sind natürlich schon Versprechen, die man so halten kann, hoffe ich, in nächster Zeit.
Ja, aber die halten wir ja auch schon die letzten Jahre, nicht? Also was möchte, also ich kann nicht so richtig sehen, was die SPD Konkretes verspricht, wenn sie sagt ja nicht zum Beispiel, wie kriegen wir einen Frieden in der Ukraine hin?
Na gut, das lässt sich ja auf einem Plakat auch schwer sozusagen im Detail beschreiben.
Aber das ist doch das Problem, dass wir letzten Endes nichts Konkretes sagen, sondern immer in diesem ganzen wolkigen, gefühligen bleiben und nicht mal unterscheiden, was davon ist nationaldeutsch, also Bundestag, Bundesregierung, was davon ist überhaupt europäische Kompetenz und was wollen wir Deutschen beitragen, damit Europa das lösen kann. Und da ist der letzte Punkt. wir sind zu rigoros. Wir stellen uns dieses Europa immer so vor, als würden deutsche Lösungen und Ideen auf Europa übertragen. Aber Europa kann nur etwas machen, wenn alle Kompromisse machen, also Abstriche an ihren Vorstellungen. Und diese Vorschläge, die fehlen mir im deutschen Europawahlkampf, wo wir bereit sind, mal von unseren eigenen Vorstellungen abzurücken, um gemeinsame Außenpolitik, um gemeinsame Finanzpolitik, um gemeinsame Migrationspolitik möglich zu machen.
Eine Angebote, die ja Emmanuel Macron, der französische Präsident, immer wieder an die Deutschen herangetragen hat.
Und wir antworten nicht.
Und heute Vormittag hat der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme Eingriffe in die menschliche Keimbahn vorgestellt und der Forschungsministerin Frau Karliczek übergeben. Welche Empfehlungen gibt dieser Deutsche Ethikrat zu diesem Thema und wie sind die Empfehlungen zu bewerten? Das wollen wir besprechen. Dazu hier im Studio weiterhin Christoph von Marschall vom Tagesspiegel und jetzt auch dazu gekommen unser Wissenschaftsredakteur hier in Deutschlandfunk Kultur, Martin Mayer. Guten Tag, Herr Mayer.
Einen schönen guten Tag.
Mikro brauchen wir auch noch. Wie lauten denn die Empfehlungen?
Ja, es ist so eine typische Ja-Aber-Stellungnahme des Ethikrates. Nein, aber, um genau zu sein, der Ethikrat sagt, Eingriffe in die menschliche Keimbahn sind derzeit viel zu gefährlich. Der Grund, man könne aktuell ja nicht abschätzen, was bei so einem Eingriff passiert. Und deshalb sagt eben das Expertengremium, weil die Risiken zu groß sind im Moment, ist es ethisch unverantwortlich, dass solche Versuche gemacht werden. Der Ethikrat geht sogar weiter. Er sagt, die Bundesregierung müsse sich dafür stark machen, dass es international keine weiteren dieser Versuche auch tatsächlich gibt, wie das in China zum Beispiel im November vergangenen Jahres ja zum ersten Mal der Fall war, dass zwei Mädchen auf die Welt gekommen sind, bei denen Forscher das Erbgut von Embryonen gentechnisch verändert haben. Und das eben geht nicht, sagt der Ethikrat.
Das geht nicht, sagt der Ethikrat. Dieser Eingriff, der in China da vorgenommen wurde in die menschliche Keimbahn, das war also so, dass ein Mediziner die Genstruktur zweier Embryonen verändert hat. Der Vater hatte HIV. Die Kinder sind dann gesund zur Welt gekommen. Herr von Marschall, haben Sie das zur Kenntnis genommen und dazu ein, sage ich mal, jetzt wirklich Gefühl gehabt?
Ja, wir sind da ja in einem Zielkonflikt, nicht? Wenn man sagt, nur sagen würde, ja, wir sind heute technisch dazu in der Lage zu verhindern, dass das HIV-fördernde Gen weitergegeben wird, was spricht eigentlich dagegen? Oder wenn wir schaffen würden, dass keine Trisomie-Kinder mehr geboren würden, denn wer wünscht sich denn ernsthaft, nicht, wenn man es von der Seite betrachtet, nicht? Aber die Folgen sind halt völlig unklar und in China ist es ja auch nur behauptet worden. Es gibt ja gar keine technischen Studien, klinische Studien gegeben, die unseren Auflagen für klinische Studien entsprechen würden. Und dieses Risiko, dass da etwas an der Erbbahn verändert wird, was dann Generationen weitergetragen wird, ohne dass wir die Folgen kennen. Also ich bin da völlig auf der skeptischen Seite des Ethikrats, zu sagen, bevor wir das nicht abschätzen können, kann man nicht in Fortschrittsbegeisterung jetzt alles Mögliche an Menschen ausprobieren.
Wir haben heute früh in Studio 9 mit Alena Büchs gesprochen, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und die sagt, es sagt ja auch wirklich niemand, dass man diese Technik so anwenden dürfe.
Also im Augenblick gibt es eigentlich weltweit niemand, der sagen würde, man darf die Technik jetzt schon anwenden, um geborene Menschen zu schaffen. Aber natürlich heißt es nicht bloß, weil es dieses eine desaströse Versuchen gab in China, dass die Technologie insgesamt und für alle Zeiten unmöglich oder unethisch sein muss.
Also Herr Mayer, könnte es Zeiten geben, in denen diese Technik dann doch ethisch sein könnte?
Sagt zumindest der Ethikrat und das finde ich das Bemerkenswerte an dieser Stellungnahme heute, denn eine zentrale Aussage ist, dass die Keimbahn als solche keine fundamentale Würde besitze. Das heißt, das Expertengremium sagt einstimmig, es gibt eben kein grundsätzliches, kein kategorisches Nein für das Verändern von menschlichem Erbgut. Darauf haben sich die 26 Mitglieder einigen können. Danach wird es dann schwierig. Vielleicht zur Einordnung, dieses Gremium besteht aus 26 Experten. Das sind Theologen ebenso, die tendenziell skeptischer sind wie Wissenschaftler, die in diesem Bereich forschen wollen. Und rausgekommen ist am Ende, ja, ich sag so eine Art Entscheidungsbaum, wo der Ethikrat sagt, unter bestimmten Voraussetzungen, Grundvoraussetzung, das Ganze muss sicher sein, aber wenn das gegeben ist, dann müsse man eben im Einzelfall gucken, macht man es ja oder nein? Und der Ethikrat hat sich also nicht auf ein klares Ja oder ein klares Nein verständigen können, sondern die Experten sagen, sie wollen diese Diskussion weitertragen. Man kann da kritisch drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist für einen Ethikrat, sich da nicht klar zu positionieren, aber das ist passiert.
Also die Frage ist ja auch, wenn der Ethikrat sich dann klar positioniert, ist es möglich, so einen deutschen Standard zu setzen, auch wenn in anderen Ländern andere Standards gelten?
Nein, natürlich kann man diese Argumentation immer heranziehen, dass man sagt, das passiert dann eben ganz einfach in anderen Ländern. Ich glaube nur, die funktioniert nicht so ganz, weil mit dieser Argumentation kommt man schnell an ein Ende. Wir müssten uns dann, wenn wir in Deutschland die Position haben, zum Beispiel zu sagen, das ist grundsätzlich schwierig, uns dafür einsetzen, dass andere Länder dem nachgehen. Das ist sicherlich schwer umzusetzen, weil eben vieles gemacht wird in China. Sie haben das ja gesagt, ist das gemacht worden. Und eben da gab es einen großen Aufschrei, durchaus weltweit. Heute übrigens haben sich 4 Bioforscher aus China zu Wort auch gemeldet, sehr kritisch zu diesem Versuch, was ungewöhnlich ist in so einem Land wie China, dass das jemand so klar sagt. Aber der Aufschrei war auch schnell vorbei. Also die Faszination dieser Genscheren-Methode ist offensichtlich sehr, sehr groß.
Ist groß. Also es kann in jedem Fall gut sein, deutsche Standards zu etablieren. Das hat zumindest Alena Büchs heute Morgen nochmal gesagt. Wir hören sie nochmal.
Unabhängig davon, dass es global sehr unterschiedliche Arten gibt, damit umzugehen, heißt das für uns in Deutschland nicht, dass wir unsere Standards fahren lassen sollten. Also ich glaube sehr daran, dass wir sozusagen Ethik made in Germany durchaus auch als einen Faktor für gute Innovation verankern sollten.
Herr von Marschall, Sie nicken.
Ja, und ich finde die Gefahr, dass da jetzt weitere Dammbrüche gibt, die sind auch gar nicht so groß. Denn in der Tat, das ist ja das Interessante, auch in China sind diese Forscher gemaßregelt worden vom Regime, weil sie sich ja nicht mal an die chinesischen Vorgaben gehalten haben, sondern darüber hinausgegangen sind. Und solange diese Dämme zu halten sind, sollte man das tun. Und diese abwartende Haltung, heute haben wir nicht genügend Wissen über potenzielle Folgen, deswegen legen wir uns heute nicht fest, sondern lassen das offen auf der Zeitschiene, finde ich in dieser Situation eigentlich eine sehr richtige und kluge Entscheidung.
Christoph von Marschall sagt das vom Tagesspiegel. Und vielen Dank an Martin Meyer, unseren Wissenschaftsredakteur in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Eine Frage stellt Thüringens Ministerpräsident Ramelow, nämlich die Frage, brauchen wir eine neue Nationalhymne? Er sagt, ja, brauchen wir, denn mit diesem Deutschlandlied könnten sich viele Ostdeutsche nicht identifizieren. Wie steht's da in dieser Frage für Sie, Herr von Marschall?
Ich bin nicht so sicher, ob das stimmt. Wir haben das heute Morgen auch unter Anwesenheit von Ostdeutschen in unserer Redaktionskonferenz diskutiert. Und die sagten, wieso ist das ein Ostproblem? Das können Sie gar nicht verstehen. Und Herr Ramelow sei doch im Übrigen ein Westimport in Ostdeutschland. In Thüringen. Und also ich persönlich würde das eher einsortieren unter den Problemen, die wir eigentlich nicht haben und die man auch nicht sehr, sehr lange und sehr, sehr breit wälzen muss.
Gut, aber wir werden es trotzdem noch einen kleinen Moment betrachten, dieses Problem. Und wir hören mal rein. Die Abgeordneten haben nämlich am 9. November 1989 im Deutschen Bundestag dieses Lied gesungen. Das war der 9. November 89, als um kurz nach 20 Uhr die Nachricht vom Mauerfall in Berlin nach Bonn durchgedrungen ist. Da wurde die Sitzung unterbrochen und dieser Gesang kam. Das war natürlich ein sehr, sehr erhebender Moment. Insofern hat diese Hymne natürlich Geschichte für uns.
Ja, eben. Die Heidenhymne hat Geschichte für uns. Aber warum brauchen wir denn eine andere? Ich meine, wir singen doch sowieso nicht die erste Strophe von der Maas bis an die Mäbel, von der Etsch bis an den Belt. Und die war ja auch nicht deshalb anstößig, weil sie bestimmte Gebietsforderungen verkörpert hätte, sondern das ist halt das historisch-geografische Deutschland gewesen. Aber wer kann denn wirklich was ernsthaft gegen Einigkeit und Recht und Freiheit einwenden? Ich glaube nicht, dass der Großteil der Welt, wenn es diese Hymne hört, an Nazi-Aufmärsche denkt.
Aber genau das tut ja Bodo Ramelow, sagt er. Wenn er das hört, dann kann er die Bilder der Nazi-Aufmärsche von 33 bis 45 nicht ausblenden. Die sähe er dann vor seinem geistigen Auge, hat
das,
er gesagt.
Das mag ja so sein, aber ich glaube nicht, wenn wir eine Umfrage in Deutschland machen, dass das dann sehr, sehr viele Menschen oder eine gar überwältigende Mehrheit Bodo Ramelow in diesem Gefühl zustimmen würde. Ja. Im Gegenteil, wir haben doch erlebt im Sommer des Fußballmärchens, dass eigentlich andere uns gesagt haben, dass sie das ganz gut finden, dass die Deutschen endlich wieder nationale Symbole wie die Fahne und die Hymne benutzen, dass es auch in Fußballstadien mitgesungen wird. Also ich finde das alles nicht so wahnsinnig besorgniserregend oder ich finde es keinen Anlass, dass man deshalb die Hymne ändern oder den Text nicht singen darf. Und selbst wenn wir das alles diskutieren, dann sollen wir uns doch erstmal umschauen, wie andere Völker das machen. Die Briten singen zum Beispiel ihre Hymne auch nicht mit.
Die Franzosen hatten, natürlich schon, sehr.
Ja, die dann wieder ja, nicht? Aber und das Letzte vielleicht, eines ist ja schön, wer da wirklich Probleme auch noch mit Ost und West hat und den beiden Hymnen, es ist ja ein erstaunlicher Zufall, dass die Becherhymne der DDR und die deutsche Hymne Einigkeit und Recht und Freiheit haben hier genau dasselbe Taktmaß. Sie können Einigkeit und Recht und Freiheit auf die Melodie des Becherliedes singen und sie können auch Auferstanden aus Ruinen, probieren Sie es mal aus, auf die Heidenmelodie singen. Das passt im Maß ganz genau. Also wer da noch Probleme mit sich das anzueignen hat, der hat ja dann gewisse Wahlmöglichkeiten.
Gut, man könnte sich natürlich aber trotzdem auch denken, eine ganz neue Hymne zu etablieren. Und es gibt ein Gedicht Bertolt Brechts, die Kinderhymne aus dem Jahr 1950, wo er das vorschlägt. Wir hören mal rein.
Anmut spart nicht, noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin.
Das ist also die Kinderhymne von Bert Brecht, gesungen hier von Hans Eisler. Ist interessant, ne? Das ist so eine ganz andere Stimmung.
Es war eine andere Stimmung damals, aber mein erster Reflex heute ist, es ist doch genau die gleiche Botschaft wie die dritte Strophe des Deutschlandlieds.
Also ich sehe, Sie sehen,
dass ein gutes Deutschland blühe, dass die anderen Völker nicht erbleichen. Das ist doch genau dasselbe wie Einigkeit und Recht und Freiheit.
Verstehen. Und Sie sehen überhaupt gar keinen Grund, da etwas zu verändern.
Ich habe kein Bedürfnis, weil ich finde, dass wir eigentlich die richtige Interpretation, wie wir mit diesem Lied und seiner Geschichte umgehen, gefunden haben.
Jetzt haben Sie diese Stunde hier mit mir verbracht und den Tag sortiert, aber jetzt müssen Sie gleich weg, nämlich wohin?
Nach Essen.
Und was haben Sie vor?
Dort werden wir über ganz ähnliche Themen sprechen wie heute, also Europa und wie Deutschlands Rolle in diesem Europa ist und ob wir immer ganz so europafreundlich sind, wir Deutschen, oder fördern, wie wir uns selber gerne bescheinigen. Das ist für mich immer ein Spannungsverhältnis.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.